Wir sitzen hier bei Greyfield, bei einem leckeren Café, in den schönen Räumen, wo man den Industriecharme des Ruhrgebiets noch spüren und sehen kann. Mir gegenüber sitzt Sarah Dunks. Sie lächelt mich an und ich bin guter Dinge, dass sie zuversichtlich ist, was wir hier in der Kaffeepause erleben werden. Sarah, was können unsere Zuhörer über dich in deinem Abibuch lesen?
Sehr, sehr gute Frage, was man über mich in meinem Abi-Buch lesen kann. Ja, also ich glaube, ich hatte damals Sport-LK, von daher mit Sicherheit irgendwas mit sportaffin und dabei auch immer gut gelaunt und motiviert. Ich kann mich daran erinnern, dass unser Abi-Motto damals Hakuna Matabi war. Hasse Abi bisse King war damals dann das Motto. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, mein Lebensmotto und das, was auch die mit Sicherheit auch meine Kommilitonen von damals sagen würden, dass ich ja nicht immer die Probleme und die Sorgen sehe, sondern vielmehr immer die Lösungen und immer für alle da war, ein offenes Ohr hatte, gerne Klassensprecherin war, Verantwortung übernommen habe und ich glaube, das ist auch das, was mich auch heute noch auszeichnet. Von daher würde man das mit Sicherheit im Abi-Buch über mich lesen, müsste allerdings auch nochmal reingucken, was tatsächlich über mich drinsteht.
Verantwortung übernehmen, ist das auch etwas, wofür du jetzt noch oder immer noch leidenschaftlich bist?
Ja, absolut. Jeder, der mich ein bisschen kennt, glaube ich, merkt das in allen Themen. Wenn es irgendwo Verantwortung zu übernehmen gibt, dann mache ich das auch gerne. Vor allem, wenn ich für die Themen dann auch wirklich brenne, dann bin ich da sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs.
Verantwortung zu übernehmen heißt ja auch, sichtbar zu sein, im Zweifel im Feuer zu stehen. Was macht dich da so stark und zuversichtlich, das auszuhalten?
Ja, das Selbstbewusstsein, was man, glaube ich, über die Jahre auch einfach gewonnen hat und hinter der Sache zu sein und immer authentisch zu sein. Und ich bin ein Mensch, das ist mir sehr, sehr wichtig, authentisch zu sein. Und dann stehe ich auch gerne im Feuer, wenn ich für etwas stehe. Und vor allem, das habe ich damals beim ULI Award, den ich gewonnen habe, bei meiner Dankesrede gesagt. Irgendwann kommt der Moment, wo man ja nicht nur ein Mitspracherecht hat, sondern auch die Pflicht hat, mitzureden in einer Branche, in einem Hockeyverein war es damals mein Beispiel oder aber auch in der Schule als Klassensprecher, wenn man seine Leistung bringt. Und das ist mir immer wichtig. Ich finde immer, ich kann den Mund aufmachen, wenn ich Leistung bringe, wenn ich zeige, wie etwas geht und nicht einfach nur ja daherlaber, sag ich mal. Und ich glaube, das ist das am Ende, was mich dann da auch so mutig immer wieder ins Feuer stellen lässt, weil ich halt schon überzeugt bin, dass ich weiß, was ich da tue und das dann auch gerne aushalte.
Verantwortung übernehmen heißt auch, unternehmerisch tätig zu sein, beziehungsweise als Unternehmer ist man ja in der Verantwortung. Jetzt konnte man lesen, 2024 Dunks Ventures gegründet. Was ist dein Ziel damit? Wie übernimmst du mit Dunks Ventures Verantwortung?
Mit der Dunks Ventures gar nicht, ist einfach nur ein Vehikel. Bin Mitgesellschafterin der Greyfield geworden und da versuche ich halt einfach noch viel mehr Impact zu geben. Die Greyfield habe ich von Kinderschuhen an mit aufbauen dürfen, ist mein Herzensprojekt, mein Herzensunternehmen. Da würde ich noch nicht mal auf die Idee kommen, was Eigenes aufzubauen, sondern das war einfach nur der Hintergrund.
Vielen Dank. Und wir haben über Verantwortung gesprochen. Was sind für dich in der Branche noch Eigenschaften, die es braucht, um etwas zu bewegen?
Die Eigenschaften, die immer wieder wichtig sind, sind Mut, Disziplin, aber auch Durchhaltevermögen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir brauchen, um diese Transformation, die vor uns steht, aber auch die noch kommen werden. Es wird nicht die einzige bleiben. Bin ja noch relativ jung. Ich hoffe, oder wahrscheinlich erlebe ich noch diverse andere Transformationen. Und ich glaube, das sind dann die drei Themen, die man am meisten benötigt.
Ausdauer hast du angeführt, es heißt für dich, am Ball zu bleiben?
Am Ball zu bleiben, durchzuhalten, motiviert zu bleiben und sein Ziel halt weiterhin zu verfolgen und nicht halt in Problemen oder in äußeren Umständen zu verkümmern. Und das ist nicht immer einfach und da braucht man Ausdauer und genug Elan, das Ganze durchzustehen.
Was aus der Branche heraus motiviert dich?
Was motiviert mich? Mich motiviert tatsächlich, dass ich sehe, dass die Veränderung und all das, was wir die letzten Jahre auch gemacht haben, wirklich was bringt. Also ich stehe jetzt seit so vielen Jahren auf den Bühnen hoffentlich konnte ich ganz, ganz viele Menschen inspirieren und das motiviert mich da, Vorreiter tatsächlich zu sein, Blaupause zu sein. Damals wurden wir diverse Male in Zeitungen als die Geisterfahrer bezeichnet und heute, glaube ich, sind wir schon die Vorreiter. Wir haben unseren Verband gegründet, wir richten noch einen Studiengang aus in St. Gallen im Oktober und das sind Dinge, die mich einfach da motivieren, wirklich den Impact zu sehen, den man tagtäglich dann auch leistet, über das Unternehmen hinaus, aber natürlich auch bei uns im Unternehmen. Meine Mitarbeiter sind glücklich und wenn die hier ins Büro kommen und ein Lächeln im Gesicht haben oder ich denen helfen kann, dann sind das Dinge, die mich motivieren.
Die eigenen Projekte, erfolgreich abgeschlossen, eigenen Projekte, sind die auch Motivation und Beispiel, die ihr nach draußen tragt, um zu sagen, so funktioniert Transformation, so machen wir das hier selbst bei Greyfield?
Absolut. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen zu haben, die Dinge behaupten, die sie noch nie getan haben. Weil dann sage ich immer, dann ist es schwer, davon wirklich Ahnung zu haben. Ich selber war Projektleiterin hier bei uns bei der Greyfield, habe selber meine 3 Projekte geleitet und dementsprechend weiß ich, was Bauen im Bestand bedeutet. Ich weiß, wie unsere Projekte aussehen. Ich weiß, wo die Herausforderungen liegen und dann kann ich auch selbstsicher auf den Bühnen stehen und weiß, wovon ich rede, weil ich selber gemacht habe und wir es halt hier im Unternehmen nach wie vor weitermachen und dementsprechend nutzen wir die Projektbeispiele gerne als Blaupause, ja.
Dann ganz konkret, was waren das für 3 Projekte? Kannst du uns ein paar Zahlen geben dazu?
Zahlen sind bei uns immer irrelevant, wenn dann schauen wir sowieso nur auf die Zahlen, wie viel CO2 haben wir tatsächlich eingespart in den Projekten. Aber es war mein erstes Projekt war in Dortmund, ein kleines Wohn- und Geschäftshaus. Da habe ich eine Geschäftsfläche damals als erstes umgebaut, ein kleiner Start. Da war ich damals sogar noch Werkstudentin. Dementsprechend war das Projekt ein guter Start für mich und mein Herzensprojekt, das, was ich auch am Anfang noch erwähnte, ist dann unser Head Office hier bei der Greyfield. Ich glaube, jeder, der schon mal hier war, kann sich an unser Büro erinnern, ob man es schön findet oder nicht, aber es bleibt in Erinnerung und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und hier durfte ich als zuletzt Projektleitung sein und ja, dementsprechend auch nach wie vor mein Herzensprojekt.
Und dann gibt's noch ein drittes?
Das war ein Ärztehaus in Lünen, auch mehrere Umbauten gemacht, den Aufzug ins Erdgeschoss geholt, also ganz klassische Probleme einer Bestandsimmobilie gelöst und da eine kleine Anekdote, gab es damals einen Mieter, der gesagt hat, naja, ihr habt Real Estate auf der Karte stehen, mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Und da einfach die Transformation auch von den Menschen zu sehen, ihnen zu zeigen, hey, wir sind nicht so wie die anderen oder das, was du vielleicht kennengelernt hast, das war damals ein Projekt aus der Insolvenz heraus, die zu motivieren und denen auch zu zeigen, hey, wir sind anders, wir sind für dich da, wir sind dein Ansprechpartner und ich gehe heute noch gerne mit dem Mieter einen Kaffee trinken, auch wenn ich nicht mehr fürs Projekt zuständig bin, sondern das ein Mitarbeiter von mir übernommen hat, gehe ich gerne noch hin und bin einfach da für die Mieter, wenn sie ein Problem haben.
Hast du also damals wahrgenommen, dass Real Estate offensichtlich schlecht konnektiert ist bei dem Mieter, der Begriff?
Ja, nicht nur bei den Mietern, sondern man braucht ja nur Tatort anschalten und sieht relativ zügig, die Immobilienbranche sind immer die bösen Haie und die bösen Menschen. Und von diesem Image müssen wir, glaube ich, langfristig einfach wieder wegkommen. Nicht mehr nur für Investoren entwickeln, sondern für Menschen. Und das ist ja auch immer unser Credo bei der Greyfield.
Denkst du, dass das der Punkt ist, weshalb es offensichtlich eine positive Einstellung gegenüber Real Estate gibt in der Tatort schauenden Community?
Hoffentlich, weiß ich nicht. Also ich hoffe, ich kann viel dazu beitragen und man merkt ja auch, dass es immer mehr der Trend dahin geht und das freut mich, ob wir irgendwann das Image komplett wandeln können. Mag ich noch zu bezweifeln, aber ich habe da noch ein bisschen Zeit.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, Sarah, denn mit der Zeit ändert sich ja auch die Wahrnehmung der Branche. Das zu schaffen ist auch sicherlich Verdienst herausragender Persönlichkeiten. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass du gerne Verantwortung übernimmst und wirksam wirst dadurch. Um das zu tun und das dazu befähigt zu sein, braucht es Talent und Know-how. Und was denkst du, was kann man davon lernen, was du jetzt einbringst in deine Wirksamkeit und was ist vielleicht auch Veranlagung?
Verdammt schwierige Frage. Ich glaube, dass es immer Menschen gibt, die etwas besser oder schlechter können als die anderen, was auch sehr gut ist, weil dadurch wird es interdisziplinär. Was ich aber auch oder wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass Talent nur harte Arbeit ist. Also es wird keiner mit dem Talent geboren, sondern hinter jedem Talent steckt wirklich tatsächlich auch harte Arbeit. Und ich glaube, die zwei wichtigsten Tipps, um es zu erlernen und um es hinzubekommen, ist zu wissen, wo man hin will. Also was sind deine Lebensziele? Was ist die Vision des Unternehmens? Ja, man muss einfach wissen, wohin will ich, privat wie beruflich. Und das zweite Thema ist dann auch die richtigen Menschen um sich zu haben, die einen motivieren, die einen unterstützen, die einen Tipps geben, um auch dort zu bleiben. Weil es gibt nichts Demotivierenderes, als Menschen um sich zu haben, die es anders sehen. Und da kann ich halt jedem nur den Tipp geben, wenn man halt etwas lernen will, was vielleicht nicht ganz klassisch ist, oder dann muss man sich die richtigen Menschen um sich herum suchen, die einen da motivieren, unterstützen, und dann, glaube ich, kann jeder alles erreichen, ist nur die Frage, will er's? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die jeder sich selber stellen muss.
Wer waren die Menschen bei dir?
Ganz klar Tim, also unser CEO und Gründer, definitiv. Aber auch meine Hockeytrainer früher haben mich alle sehr, sehr geprägt. Und ich muss sagen, die Zeit in St. Gallen, als ich dort einen Studiengang absolviert habe mit Wladimir Klitschko, habe ich sehr, sehr viele prägende Menschen kennengelernt, aus unterschiedlichen Berufen, also noch nicht mal aus der Immobilienbranche. Aber die rufe ich heute noch an, wenn ich Probleme habe, um mit denen darüber zu diskutieren, die mich motiviert haben, die mir gezeigt haben, dass ich nicht sonderbar bin, sondern man auf dem richtigen Weg ist, das Ganze umzusetzen.
Du hast gesagt, die Menschen helfen einem, Dinge zu lernen. Was bezeichnest du denn darüber hinaus als Grundbasis für ein wirksam Werden in der Immobilienwirtschaft an Know-how? Was kann man da lernen? Was sollte ein junger Mensch lernen, der in der Immobilienwirtschaft wirksam werden möchte?
Eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Man muss sich erstmal die Frage stellen, was will man erreichen? Also wo willst du wirksam sein? Was sind deine Ziele? Und dann tatsächlich zu schauen, wie kann ich das Ganze umsetzen? Und was brauche ich dafür? Und man kann alles lernen. Man kann jeden Handwerkskoffer lernen, den man braucht. Man muss nur motiviert genug sein.
Ich möchte es gerne noch präziser machen. Wenn ich Englisch sprechen möchte, dann muss ich irgendwann mal Vokabeln lernen.
Richtig.
So, das ist so eine Basis. Was ist diese Basis eben in der Branche? Also muss ich lernen, wie rechne ich den Ertrag aus, den ich aus einem Gebäude ziehen kann? Wie rechne ich die CO2-Emissionen eines Gebäudes aus? Was bezeichnest du in diesem Kontext als Basis? Was braucht es halt unbedingt?
Die Werte. Die Werte eines Menschen sind die wichtigste Basis. Also wenn wir Mitarbeiter einstellen bei der Greyfield, dann frage ich nicht ab, was die alles rechnen können, ob die jetzt Vokabeln können im übertragenen Sinne, was du gerade meintest, sondern was sind deren Werte, was sind deren menschlichen Werte und was sind deren Zielsetzungen. Und wenn sie da die richtigen Werte dabei haben, die das richtige Zielverständnis haben oder vielleicht zumindest die Option haben, dahin sich zu entwickeln, dann haben sie den richtigen Werkzeugkoffer dabei, weil jeder, der nur rechnen kann, wird noch lange nichts in der Branche bewegen. Das heißt, rechnen kann man lernen, man kann lernen, wie man auf Bühnen steht, man kann lernen, wie man Präsentationen hält, all das kann man lernen. Man muss nur den richtigen persönlichen Werkzeugkoffer dabei haben, und das sind dann Dinge, die sehr, sehr schwer zu erlernen sind.
Also deine These ist, jeder kommt mit einem Werkzeugkoffer, in dem alle Werkzeuge drin sind, und wenn er die richtigen Werte hat und bei Greyfield landet, dann zeigt ihr demjenigen oder derjenigen, wie sie die Werkzeuge benutzt.
Genau. Und wir unterstützen natürlich alle dabei, dann den Werkzeugkoffer, den sie vielleicht in der Grundausbildung, im Studium dergleichen mitbekommen haben, bei uns anwenden können. Aber jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Jeder wendet es anders an. Jeder, der studiert hat, weiß, alles, was ich in der Uni gelernt habe, wird 100% nicht exakt so in meinem Unternehmen umgesetzt. Und das ist genau das, was ich meine. Das lernt man dann im Unternehmen. Und selbst wenn man die Branche wechselt, auch das lernt man, wenn man das richtige Mindset dabei hat.
Kann man auch lernen, deiner Meinung nach, gegen die Kraft des Geldes zu argumentieren? Was ich damit konkret meine, dass Bauen im Bestand ein anderer Aufwand ist, als würde ich von the scratch an neu planen und auf so eine Greenfield-Entwicklung machen. Und dann brauche ich ein bisschen mehr möglicherweise langen Atem, mehr Kreativität. Es braucht einfach mehr Passion vielleicht oder Leidenschaft. Wie komme ich damit gegen denjenigen an, der mir vorrechnet, fahr mit dem Bagger durch, bau neu?
Dem würde ich entgegnen, dass ich gerne die Gegenrechnung aufmache, weil Bauen im Bestand ist wirtschaftlich. Und das ist, glaube ich, der größte Irrtum noch in der Branche, zu glauben, dass das nicht wirtschaftlich sein könnte. Wir bei der Greyfield sind ja nicht die Wohlfahrt, verdienen damit Geld. Und das seit 13 Jahren erfolgreich. Der einzige Unterschied ist, dass wir das Wissen gerne auch teilen. Und ich würde niemals sagen, dass man Geld gegen Nachhaltigkeit stellen muss oder Geld gegen Bestand stellen muss. Das ist einfach, wenn man es richtig hinbekommt mit dem Bestand, dann ist man damit sehr, sehr wohl wirtschaftlich. Und meine Motivation ist da eher, den Leuten das dann beizubringen. Und das, was uns unterscheidet von anderen Unternehmen, ist, glaube ich, nicht auf Geld zu verzichten, sondern das Wissen zu teilen. Und das impliziert manchmal, dass wir vielleicht damit gar kein Geld verdienen, sondern einfach nur erklären wollen, wie es denn funktioniert. Naja, dem ist nicht so. Wir teilen unser Wissen, um hoffentlich andere zu motivieren und zu sehen, dass Bauen im Bestand wirtschaftlich funktioniert, nachhaltig funktioniert und vor allem auch sozial funktioniert. Und das sind ja genau die Faktoren, die wir jetzt gerade brauchen. Und dementsprechend auf keinen Fall bitte das eine gegen das andere stellen. Man muss es nur richtig hinbekommen und dabei helfen wir gerne.
Jetzt haben heute die Kollegen vom Handelsblatt mit einer Schlagzeile aufgemacht, dass es in der Bundesrepublik Leerstandsquoten von 4,5% im Wohnen gibt, die sich asymmetrisch verteilen, mit Leerstandsquoten von fast 20% in den jungen Bundesländern und also 530.000 Wohnungen stehen da leer in Ostdeutschland und 1,3 Millionen in Westdeutschland. Was würdest du demjenigen sagen, der sagt, und das kommt ja aus den Wohnungsverbänden zum Teil in den jungen Bundesländern, unterstützt uns beim Neubau, unterstützt uns beim Abriss, was würdest du denen entgegenhalten?
Ich würde nichts entgegenhalten, weil ich bin ja für Bestand, aber nicht gegen Abriss und Neubau. Neubau wird es immer geben und ist vor allem im Wohnbereich auch an vielen Standorten wichtig. Was ich immer nur wichtig zu bedenken finde, ist, dass das nicht die pauschale Lösung sein kann. Und die letzten 30 Jahre, würde ich mal sagen, in der Immobilienbranche war das die pauschale Lösung. Und natürlich gibt es Städte, wo Neubau notwendig ist, weil es keinen Wohnraum gibt. Aber es gibt auch noch genug Bestand und Wohnungsnot in Städten, wo man das Ganze in Einklang bringen kann. Das heißt, dort, wo dicht besiedelt ist, Wohnungsnot ist, gibt es 100% genug Bestandsimmobilien, die man umnutzen kann. Und das sollte man bitte vorziehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Städte, wo einfach noch Neubau notwendig ist. Das ist ja in Ordnung. Man muss nur die Abwägung treffen, wo ist es und wo setzen wir es um.
Seid ihr mit dem Verband Bauen im Bestand da Ratgeber, Unterstützer, Befähiger für beispielsweise Wohnungsunternehmen, die mit Leerstand zu tun haben?
Absolut. Mit dem Verband versuchen wir, Lösungen zu schaffen, um das Ganze tatsächlich umsetzen zu können. Das heißt, wir wollen ganz praktische Hilfestellungen an die Hand geben. Und wir haben natürlich viele Unternehmen bei, die dann dabei auch helfen können. Wir selber als Greyfield gehen in viele Unternehmen mit hinein und beraten tatsächlich auch, was das Thema angeht, schulen die Unternehmen darin, von Neubau auf Bestand nochmal umzuschwenken. Das heißt, da können wir sowohl auf der einen Seite wirklich konkret helfen, einem Wohnungsbauunternehmen beispielsweise, aber auch ganz praktische Tipps dann an die Hand geben, das dann über den Verband, wo man sich dann eine Excel-Liste, ein Risikomanagement runterladen kann, je nachdem.
Hast du ein Beispiel, wo es gelungen ist, das Wissen und die Erfahrung von Greyfield an ein Wohnungsunternehmen beispielsweise weiterzugeben?
Klar, könnte ich ganz viele Beispiele nennen, muss man natürlich immer drauf gucken, welche darf man auch wirklich benennen, aber ja, das gibt es. Und unsere DIN, die oder unsere BIP 276, die wir zum Beispiel mit dem Verband gemacht haben, die wird in vielen Unternehmen schon benutzt. Und das ist dann immer für uns ein Zeichen, wo wir wissen, okay, das können wir anwenden, das haben wir auch Menschen beigebracht. Und es gibt viele Unternehmen, denen wir jetzt schon helfen konnten, diese Transformation im Unternehmen hinzubekommen. Weil am Ende des Tages ist kein Hexenwerk, aber man muss doch schon viele Stellschrauben bedenken. Und deswegen gehen wir gerne als Tandempartner in Projekte mit hinein, zeigen es einmal, sodass sie es dann in Zukunft auch wirklich selber hinbekommen. Und dafür gibt es schon die ein oder andere Blaupause.
BIP 276 für denjenigen, der beim Bauen im Bestand weniger gut informiert ist?
Ja, eine Kostenliste, mit der man Bestandsgebäude tatsächlich transparent Kosten schätzen kann. Alternativ gibt es ja die DIN 276, die ist, glaube ich, vielen häufiger bekannt. Das ist quasi einfach nur das Pardon für Bauen im Bestand.
Jetzt gibt es die BIP 276, es gibt von der Smart Building Innovation Foundation so einen Maßnahmenkatalog, der dabei hilft zu erfassen, welche Maßnahmen kannst du anwenden, um das Gebäude klimaneutral zu transformieren. Es gibt an verschiedenen Stellen verschiedene gute Dokumente, Anleitungen, wie auch immer. Wie gelingt es, das zusammenzuführen, dass es irgendwo ein Zentralregister, wie auch immer, gibt für diese Informationen?
Das sind hoffentlich wir als Verband für Bauen im Bestand. Wir sammeln die Informationen, wir stellen nicht nur unser eigenes Wissen zur Verfügung, sondern wir haben auch eine Wissensplattform und schließen zum Beispiel mit allen anderen, die solche Lösungen haben, gerne Kooperationen, teilen dann die Lösungen, sodass wir hoffentlich Dreh- und Angelpunkt zu all diesen Themen werden, ohne uns dabei in den Vordergrund zu stellen, sondern wir verweisen dann auch gerne auf die, die es halt gemacht haben, weil wir sagen immer, wir müssen die Welt nicht neu erfinden, wir bündeln es nur und teilen dann das Wissen. Und da hoffen wir, die entscheidende Plattform zu sein, das hinzubekommen.
Das ist dein Ziel für den Verband Bauen im Bestand, der Anlaufpunkt zu sein, wenn es darum geht, Gebäude zu transformieren?
Absolut.
Jetzt haben wir, oder das habt ihr veröffentlicht bei euch auf der Seite, bis 2027 175 Millionen Quadratmeter in der Entwicklung, davon 14% im Bestand. Also ein, wie soll ich das sagen, weniger ausgeglichenes Verhältnis von Neubau zu Bestand. Ist es auch das Ziel vom Bauen im Bestand, dieses Verhältnis umzudrehen? Also dass man vielleicht in 15 Jahren sagt, man hat 14% Neubau und 86% Entwicklung aus dem Bestand heraus?
Ich würde nicht sagen, es ist ein Unterziel des Verbandes, ja. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, warum der Verband gegründet worden ist, der ist aus der Vision der Greyfield entstanden. Weil wir als Greyfield haben gesagt, okay, unser Ziel ist es, diese Transformation hinzubekommen, mehr Bestand, weniger Neubau. Und dadurch haben wir zum Beispiel auch den Greyfield-Index gemacht, weil genau wie du sagst, wie kann man dieses Ziel denn jetzt eigentlich messen? Und das hat uns auch angetrieben. Und unser Greyfield-Index stellt genau dieses Verhältnis nochmal dar. Und wenn man sich den Bundesdurchschnitt aktuell mal anschaut, dann sind wir im Verhältnis Neubau zu Bestand aktuell so bei einem Index von 56. Bei 100 wären wir Bestand und Neubau gleich und über 100 entwickeln wir mehr Bestand als Neubau. In Baufertigstellung und in den Baugenehmigungen, weil das ist immer ganz entscheidend, welche beiden Themen haben wir. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann sind wir aktuell bei 56, das heißt, wie du gerade richtig gesagt hast, machen mehr Neubau aktuell als Bestand. Wenn wir uns Zahlen von 2014 mit dem Index anschauen, dann sind wir damals bei 46 gewesen. Das heißt, wir haben viel mehr noch neu gebaut als Bestand. Das heißt, wir sehen schon eine Tendenz zu mehr Bestand. Und es gibt sogar auch Bundesländer, die schon mehr Bestand machen als Neubau. Das heißt, es gibt schon Bundesländer, die Vorreiter sind. Und hier ist es jetzt entscheidend, mal hineinzuschauen, warum sind die besser als der Durchschnitt? Warum sind sie vielleicht sogar schon so gut, dass sie über den Index von 100 gehen? Das heißt, sie machen mehr im Bestand als im Neubau. Sind die Genehmigungen leichter? Sind die Behörden vielleicht besser dazu aufgestellt? Welche Grundvoraussetzungen haben wir? Oder haben sie einfach keine Fläche mehr, die sie ausweisen können? All das können Gründe sein. Und das versuchen wir dann natürlich mit der Gründung des Verbandes, haben wir versucht, das Ganze dann noch mehr zu unterstützen, das auch hinzubekommen, das in die Breite zu tragen. Und das ist ein Teil der Greyfield-Vision. Und damit wir diese Vision auch messen können, haben wir halt, wie gesagt, diesen Index entwickelt. Und ich freue mich, wenn wir in 10 Jahren oder vielleicht auch sogar schon in 5 Jahren wieder zusammensitzen und ich dann hoffentlich sagen kann, dass wir es geschafft haben, im Bundesdurchschnitt mindestens gleich viel hinzubekommen.
Also auf die 100 zu kommen.
Auf die 100 zu kommen.
Welche Bundesländer sind das?
Bremen ist zum Beispiel schon mal, also macht mehr Bestand als Neubau. Da kann man sich jetzt fragen, wieso? Wahrscheinlich wegen der Fläche, aber vielleicht gibt es auch noch andere Gründe. Da sind wir gerade bei der Eruierung dabei. Allerdings, wenn man sich zum Beispiel jetzt jetzt auch NRW anschaut, auch hier wird natürlich mehr im Bestand gebaut als im Neubau. Allerdings kann das ja auch ein Riesenpotenzial für diese Städte sein, sich das jetzt genau anzuschauen, wie können wir das noch mehr unterstützen. Das Ruhrgebiet, wenn man sich den größten Ballungsraum Europas anschaut, hier haben wir eine Menge Bestand, wir haben eine Menge zu tun, aber auch genug Leerstand. Und hier müssen wir es jetzt schauen, dass wir das dann auch umgesetzt bekommen.
Was ist deine Aufgabe dabei?
Ja, das, was wir gerade schon gesagt haben, Blaupause zu sein, Vorreiter zu sein und ja, Möglichmacher zu sein. Also ich hoffe, ich kann die Menschen inspirieren, denen aber auch zeigen, wie es geht und da die Dinge zu schaffen, die die Branche auch braucht, um diese Transformation hinzukriegen. Über den Verband, über unseren Studiengang in St. Gallen, den wir jetzt im Oktober dann ausrichten, wo wir die Transformation von Führungskräften in dem Bereich nochmal stärken wollen. Das heißt, ich hoffe, ich schaffe genug Möglichkeiten, dass wir es wirklich mit der Branche dann auch hinbekommen. Das ist meine Aufgabe dabei.
Also Sarah Dungs, die Befähigerin?
Ja, es ist mir jetzt zu hoch gegriffen, aber ja, das ist das, was mich antreibt, dass wir das einfach alle gemeinsam hinbekommen und ich mein Wissen nicht horte, sondern wir unser Wissen teilen und es dann gemeinsam in der Branche hinbekommen.
Was ist die größte Hürde dabei für dich persönlich?
Harte, aber ehrliche Antwort, wir Menschen. Also wir müssen uns, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Es gibt genug Menschen leider, die sich als Opfer äußerer Umstände sehen und dann in so einem in so einer Stellung verharren, so erstens, das haben wir immer schon gemacht oder ja, aber das funktioniert ja alles nicht oder ja, in ihren alten Denkmustern verbleiben. Und das ist die größte Hürde, weil wenn man sieht, wenn motivierte Menschen, die die Möglichkeiten sehen, die die Chancen sehen, die Probleme nicht als Probleme sehen, sondern eher als Herausforderungen sehen, dann sind das die Menschen, die auch Innovationen an den Markt bringen und die Branche vorantreiben. Und deswegen ist das die größte Hürde, die Menschen, die Transformation im Kopf nicht wollen vielleicht oder noch nicht hinbekommen oder vielleicht langsamer hinbekommen. Und wenn wir uns da, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen und das mal hinterfragen, dann könnten wir die Hürde vielleicht ein bisschen abbauen.
Dein Appell also zum Schluss?
Machen. Also wir haben keine Wahl, die Transformation kommt und die sich jetzt die Transformation oder die das verstanden haben und die den Wille haben, das auch wirklich zu transformieren, die werden es schaffen und alle anderen werden kurz- oder langfristig dann da untergehen. Bin ich überzeugt von, die Transformation ist das Thema unserer Stunde in der Branche und man kann Transformation mitgestalten oder man kann sich gestalten lassen und ich gestalte lieber mit und das ist auch der Appell an alle, die Motivation damit zu bringen, die Transformation aktiv zu gestalten.